Extraterritoriale Sanktionen durch die USA. Die Frage der extraterritorialen Sanktionen ist keine ganz einfache, schon deshalb nicht, weil sie nicht durchweg oder in allen Fällen illegal sind. Es gibt durchaus Situationen, wo extraterritoriale Sanktionen, besonders strafrechtliche, nicht nur völkerrechtskonform, sondern sogar geboten sind, etwa bei Piraterie auf hoher See oder bei Völkermord. Dann gilt das Prinzip, dass jedes souveräne Land die mutmaßlichen Täter festsetzen und anklagen kann. Die Rechtfertigung dafür ist jedoch in erster Linie eine moralische, da es sich um Verbrechen gegen die gesamte Menschheit handelt, und nicht nur gegen spezifische Opfer, wie das meist bei kriminellen Handlungen so ist, ist auch die ganze Menschheit befugt und berechtigt, dagegen justiziell vorzugehen. Die extraterritorialen Sanktionen der USA, über die wir heute reden wollen, sind anderer Natur und auch ganz massiv anders motiviert. Es sind vor allem Sanktionen, die durch Handels- und geopolitischen Interessen der USA motiviert sind. In solchen Fällen, wo ein Land einseitig handelt, agiert es, wie der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags richtigerweise anmerkte, als Richter in eigener Sache. Normalerweise geht das Völkerrecht davon aus, dass Sanktionen Maßnahmen sind, die von der Völkergemeinschaft, besonders der UNO, gegen Länder verhängt werden, die das Völkerrecht selbst verletzt haben. In einigen Fällen wird auch ein Recht von Einzelstaaten oder nachrangigen Staatengemeinschaften konstatiert, wie beispielsweise der Europäischen Union, der Organisation Afrikanischer Staaten oder dem britischen Commonwealth, Sanktionen zu verhängen. Soweit es sich um sogenannte Primärsanktionen handelt und das Gebot der Verhältnismäßigkeit beachtet wird, ist dies mit Einschränkungen durchaus möglich. Primärsanktionen sind Sanktionen, die unmittelbar auf das zu sanktionierende Land, dessen Bürgerinnen oder Firmen einwirken. Etwa wenn eine Firma des Landes X im Land Y verboten wird, Geschäfte zu tätigen, weil diese Firma etwas getan hat, was nach dem Recht des Landes Y nicht in Ordnung war. Es können auch Konten gesperrt, Lizenzen verweigert oder in Extremfällen sogar die Einreise verleitende Mitarbeiterinnen der Firma verboten werden. Es können auch sektorale Sanktionen verhängt werden, wo ganze Branchen oder Wirtschaftszweige mit Sanktionen belegt werden, wenngleich hier naturgemäß immer die Frage nach der Verhältnismäßigkeit auf den Tisch kommt. Denn Kollektivstrafen treffen immer auch Unschuldige mit, was prinzipiell in einem Rechtsstaat nicht möglich ist. Extraterritoriale Sanktionen, die auch Sekundärsanktionen heißen, sind grundsätzlich ganz anderer Art. In seinem Urteil in Sachen USA versus Nicaragua gelangte der Internationale Gerichtshof zu dem Schluss, dass eine völkerrechtswidrige Intervention jedenfalls dann vorliege, wenn die verwendeten Sanktionsmittel und Methoden von solcher Intensität seien, dass der betroffene Staat in existenziell wichtigen Belangen zu einem fremdbestimmten Verhalten gezwungen werde, beziehungsweise wenn ein Embargo als Druckmittel verwendet werde, um etwas zu erreichen, worauf der verhängende Staat keinen Rechtsanspruch habe. Einfacher formuliert, Erpressung und Nötigung sind völkerrechtswidrig. Es gibt derzeit drei Punkte, wo US-Sekundärsanktionen ein Störfaktor in den internationalen Beziehungen sind: Iran, Kuba und die leidige Geschichte mit der Gaspipeline Nord Stream 2. Zuletzt wurden Anfang November die US-Iran-Sanktionen verschärft. Die USA wollen so verhindern, dass die Geschäftstätigkeit ausländischer Unternehmen die Wirksamkeit der verhängten Restriktionen unterläuft. Extraterritoriale Sanktionen sind allerdings vor allem in Europa umstritten und beschäftigen auch europäische Gerichte. In einem bemerkenswerten Urteil hat das britische High Court jüngst einen Kreditvertrag so ausgelegt, dass einzelne vertragliche Pflichten aufgrund extraterritorialer US-Sanktionsrisiken nicht erfüllt werden müssen. Darüber hat die Online-Zeitung Der Standard berichtet. Das britische Gericht entschied dabei zugunsten eines britischen Kreditnehmers, der sich weigerte, Zinsen für ein Darlehen zu zahlen, weil der wirtschaftliche Eigentümer des Kreditgebers nach Abschluss des Darlehensvertrags auf eine US-Sanktionsliste gesetzt worden war. Der Kreditnehmer berief sich dabei auf eine Klausel im Kreditvertrag, wonach Kreditnehmer nicht in Verzug geraten würden, wenn eine Zahlung wegen Einhaltung zwingender Rechtsvorschriften verweigert wird. Die extraterritorialen US-Sanktionen seien eine solche Rechtsvorschrift und ihre Einhaltung folglich von der genannten Klausel gedeckt. Die britische Gerichtsentscheidung trifft zwar keine direkte Aussage zur völkerrechtlichen Einordnung und Anerkennung von extraterritorialen US-Sanktionen. Indirekt hat sie diese aber offenbar als zwingendes Recht für die beteiligten europäischen Unternehmen anerkannt. Während primäre US-Sanktionen grundsätzlich nur anwendbar sind, wenn etwa US-Personen, Unternehmen, US-Dollarzahlungen oder US-Güter involviert sind, verbieten extraterritoriale oder sekundäre Sanktionen auch bestimmte Geschäfte ohne jeglichen US-Bezug, und zwar für jeden. Auch europäische Personen und Unternehmen können durch ihre Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Personen oder Staaten solche US-Sanktionen verletzen. Die Konsequenzen können gewichtig sein. Der Ausschluss des beschuldigten Unternehmens vom US-Kapitalmarkt, die Verweigerung von US-Exportlizenzen, der Ausschluss von der Teilnahme an US-Vergabeverfahren und in schwerwiegenden Fällen sogar eine Aufnahme in die US-Sanktionsliste. Ein weiterer Fall ist Kuba. Die Vereinigten Staaten wenden seit dem 2. Mai 2019 das dritte Kapitel des Helms-Burton-Gesetzes an, das seit 1998 ausgesetzt war. Frankreich zum Beispiel missbilligte ausdrücklich diese Entscheidung und erinnerte an seine seit langem bestehende Sorge bezüglich der betreffenden Bestimmungen, deren extraterritoriales Ausmaß gegen das Völkerrecht verstößt, wie bereits von der Hohen Vertreterin Federica Mogherini und der US-Kommissarin für Handel Cecilia Malmström zum Ausdruck gebracht worden ist. Gemeinsam mit seinen europäischen Partnern ist Frankreich nunmehr entschlossen, sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um die wirtschaftlichen Tätigkeiten und die rechtmäßigen Investitionen seiner Staatsangehörigen und Unternehmen in Kuba zu schützen. Frankreich erinnert daran, dass die Blocking-Verordnung der EU Anwendung findet. Durch diese sind die in den Vereinigten Staaten in Anwendung des dritten Kapitels des Helms-Burton-Gesetzes gefällten Urteile in Europa nicht durchsetzbar. Die geschädigten europäischen Bürger und Unternehmen haben die Möglichkeit, US-amerikanische Privatpersonen oder Unternehmen sowie ihre Vertreter, die den Klageantrag in den Vereinigten Staaten gestellt haben, in EU-Mitgliedstaaten gerichtlich zu verfolgen, um eine Entschädigung einzufordern. Diese Blocking-Verordnung, wie man sie so nennt, ist von der EU schon 1996 in Kraft gesetzt worden. Zum Hintergrund: Die Europäische Union hat mit der EU-Blocking-Verordnung eine Abwehrmaßnahme ergriffen, um der extraterritorialen Ausdehnung, insbesondere des US-Sanktionsrechts, entgegenzuwirken. Als EU-Verordnung entfaltet sie in Deutschland unmittelbare Geltung. Artikel 5 Absatz 1 statuiert insbesondere das Verbot, ich wiederhole, das Verbot, extraterritorialen Iran-Sanktionen der USA nachzukommen. Nachdem die USA im Jahr 2018 das Iran-Abkommen vom 14. Juli 2015 aufgekündigt hatten, traten die ursprünglichen US-Sanktionen wieder in Kraft. Seitdem sind Klagen von in Deutschland ansässigen iranischen Banken anhängig, die auf der US-Sanktionsliste genannt sind. Die Deutsche Telekom hatte deshalb mit diesen Banken geschlossene Verträge gekündigt. Teil des Sanktionsregimes sind sogenannte Sekundärsanktionen, die Nicht-US-Bürgern jegliche Geschäfte mit auf der Sanktionsliste aufgeführten iranischen Personen und Unternehmen verbieten. Dieser extraterritoriale Geltungsanspruch des US-Sanktionsrechts wird von der EU als völkerrechtswidrig abgelehnt und insbesondere mittels der Blocking-Verordnung bekämpft. Mit anderen Worten, die Telekom hatte gar kein Recht, gültige Verträge unter Berufung auf drohende US-Sanktionen zu kündigen, weil solche Sekundärsanktionen in der EU illegal sind und daher gar nicht beachtet werden dürfen. Und damit wären wir jetzt bei Nord Stream 2 angekommen. Diese Gaspipeline zwischen Russland und Rügen ist zu Recht sehr umstritten. Die Baltikumsländer sowie die Ukraine und Polen sind sehr besorgt, auch weil Transitgebühren, die diese Länder dringend brauchen, nicht mehr anfallen werden, wenn es erstmal die Pipeline gibt. Die USA geben sich besorgt, weil dadurch Deutschland durch die russischen Gaslieferungen energiepolitisch und auch sonst durch Russland erpressbar sein könnte. Was zwar stimmt, das geht die Amis aber rein gar nichts an. Außerdem wollen die USA uns ihre umweltschädlichen Fracking-Produkte verkaufen. Das eigentliche Problem aus meiner Sicht ist jedoch, dass wir angeblich von fossilen Brennstoffen wegkommen wollen, und jetzt wollen wir uns über diese Pipeline das Zeug sturzbachartig ins Land spülen. Das erscheint mir nur mäßig sinnstiftend. Neulich stand etwas im Spiegel. Es ging dabei um die extraterritorialen Sanktionen der USA gegen die Nord Stream 2 Pipeline einerseits und Überlegungen der Bundesregierung andererseits, wegen der Vergiftung des russischen Dissidenten Nawalny freiwillig auf die Pipeline zu verzichten. Der Spiegel schrieb, und ich zitiere: Zugleich aber wäre es ein Sieg Washingtons und seiner Außenpolitik, die viele mittlerweile als Erpressung empfinden. Zitat Ende. Ich gestehe, bei mir setzte kurz die Atmung aus, als ich diesen Satz las. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Viele empfinden die US-Außenpolitik als Erpressung? In welchem seltsamen Paralleluniversum leben wir denn, wo so ein Satz möglich ist? Selbst wenn der Spiegel stattdessen geschrieben hätte, die seit eh und je ausschließlich auf Gewalt, Nötigung und Erpressung fußender US-Außenpolitik wird von jedem gerecht und billig denkenden Menschen auf Erden als gesetzlos, ruchlos und unmoralisch verurteilt, hätte ich das immer noch für ziemlich untertrieben gehalten. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD hat die Drohungen von US-Senatorin scharf zurückgewiesen und von der Bundesregierung eine Reaktion gefordert. Diese Drohungen sind absolut inakzeptabel. Deutschland kann selbst entscheiden, woher und auf welchem Weg es seine Energie bezieht, sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Das ist zwar eine sehr erstaunliche, wenn auch naturgemäß sehr zu begrüßende Aussage einer SPD-Dame. Die spannende Frage ist allerdings, ob den markigen Worten auch Taten folgen werden?